Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Heute wieder mal mit einem neuen spannenden Gast. Ich freue mich sehr riesig auf diese neue Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Aber ich möchte nicht lange reden, sondern einfach mal an meinen Gast übergeben, der sich erstmal selber vorstellen soll, darf.
Ich weiß gar nicht, wie ich mich vorstellen soll. Also ich bin der Aaron, auf Profilen Aaron aus Guam. Ich weiß gar nicht, wo du mich das erste Mal gesehen hattest. Also da kann ich ja eigentlich ansetzen. Hattest du auf TikTok mich das erste Mal gesehen oder hattest du die Story schon vorher gesehen?
Ja, genau, auf TikTok, For You Page.
Auf TikTok? Ja, krass. Ja, und ich glaube, hier wird es ja vor allem um Fußball gehen. Deswegen, also die Introduction geht so weiter. Ich bin halt Nationalspieler gewesen, halt aber nicht von Deutschland, sondern von Guam als Amateurfußballer. Und ja, das war relativ verrückt, die Story.
Ja, da wollen wir heute auf jeden Fall noch weiter drauf eingehen. Erstmal zum Namen, den möchte ich eigentlich immer so mit meinen Gästen grundsätzlich besprechen.
Ja. Yeah.
War ich noch früher? Ich habe eines Tages, habe ich nach deinen Videos gesucht, da habe ich deinen Namen, ich glaube Aaron war, glaube ich, der Name.
Genau.
Inzwischen. Und da habe ich auch immer, wo sind denn die ganzen Videos? Ist der Account weg? Und dann musste ich mal Leute, die ich folge, erstmal durchscrollen, dann habe ich gesehen, oh, Profilbild war noch gleich, habe ich den Account wiedergefunden.
Ja. Ja.
Wie kam es zum Namenwechsel?
Naja, also ich glaube, das wissen viele nicht von TikTok, aber ich hieß auf Instagram, hieß ich immer schon Aaron aus Guam. Und ich wollte eigentlich bei TikTok so einer dieser Namen so ownen. Ich wollte eigentlich @Aaron haben. Also so einfach nur Aaron heißen auf TikTok. Das war natürlich weg. Aaron auch. Dann habe ich Aaron draus gemacht. Aber das war mir dann irgendwie zu lang. Dann war es mir auch nicht mehr besonders genug. Also hätte ich irgendwie Aaron gehabt als App, hätte ich das beibehalten. Aber dann habe ich es einfach nur gemacht, weil ich dann noch Twitch noch angefangen hatte damals, dass ich auf allen Plattformen gleich heiße. Und dann habe ich einfach Aaron aus Guam überall gemacht. Also war nicht mal so eine krasse Begründung dahinter.
Twitch machst du noch?
Nee, auch nicht. Total eingeschlafen. Alles. Also ich habe damals FIFA gemacht auf Twitch. Ziemlich viel FIFA. Auch so Quatsch-Videos teilweise gemacht, wo ich auf Sachen reagiert habe oder so. Aber ja, irgendwie, wenn es nicht direkt so läuft wie bei Ellie Geller, hat man keinen Bock drauf, ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich doch nicht mehr weitergemacht. Und dann ja, kam auch noch ein bisschen Arbeit dazwischen. Viele, viele andere Sachen. Man könnte jetzt Begründungen suchen, aber am Ende des Tages war ich auch ein bisschen zu faul.
Ja, wie so oft im Leben kann man auf jeden Fall gut nachvollziehen. Gehst du das mal Schritt für Schritt durch, die ganze Story? Du hast gerade schon das angeteasert, warum du heute da bist, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Ja,
ja,
natürlich um Fußball. Fangen wir ein bisschen bei deiner Kindheit an. Wann hast du so angefangen mit dem Fußballspielen? Wann hast du die Liebe zum Fußball entdeckt?
Also die ersten Erinnerungen, die ich so am Fußball habe, sind, glaube ich, ja, so vom Schulhof, vielleicht noch ein bisschen davor, wie ich mit Freunden so im Hof überhaupt gespielt habe. Einfach nur so ein bisschen gekickt. Also Fußball hat mich schon immer mein Leben lang interessiert. Und angefangen im Verein, ich glaube, das wissen auch sehr wenige, habe ich erst sehr spät, erst mit 16, eigentlich war ich schon fast 17. Also ich habe im selben Jahr, in dem ich 17 wurde, habe ich erst mit Fußball angefangen. Davor nie wirklich Fußball gespielt, im Verein zumindest, eigentlich immer nur auf der Straße. Ja, und ja, also so viel zur Kindheit mit Fußball, ne?
Boah, das ist krass, dass du es so spät Einsteiger warst im Verein, aber hast du auch gut geklappt vom Talent her? Also warst du direkt da
dabei? Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich habe auch in der Mannschaft angefangen, die irgendwie, also es ist ja anders unterteilt in den Jugendklassen. Das ist ja dann Kreisliga, Landesliga, ich glaube Kreisliga, Landesliga, Verbandsliga, Regio. Und ich habe in der untersten Klasse gespielt, glaube ich sogar. Ich glaube, das war die unterste oder die zweitunterste Klasse. Aber die waren alle halt schon fußballerisch ausgebildet. Und ich überhaupt gar nicht. Und ja, das hat man richtig gemerkt am Anfang. Waren zäh die Zeit für mich in der Mannschaft. Mit der Mannschaft bin ich aber so, wir hatten einfach eine ziemlich gute für die Liga-Mannschaft, mit der wir halt jedes Jahr irgendwie mal, oder 2 Jahre in Folge durfte ich ja A-Jugend damals noch spielen, wo wir dann 2 Jahre in Folge auch Meister geworden sind und dann auch noch Pokalsieger, war es dann schwierig auch zu spielen für mich. Es wurde wirklich für mich leichter, als ich dann in die Herrenmannschaften kam, weil die waren nicht so gut besetzt wie die Jugendmannschaft, in der ich gespielt habe. Ja, genau, das war auf jeden Fall hart in der Jugend für mich. Also da musste ich richtig viel lernen, ne? War schon anders als bei den meisten, glaube ich.
Hast du irgendwie familiär mit Fußball besetzt? Also deine Eltern haben gesagt, ja, komm, mach, probier's doch mal aus, spiel doch mal Fußball, oder waren da so andere Sportarten im Fokus?
Nee, 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 das war eigentlich eher so. Ich habe früher gesungen. Ich war, das weiß auch, ich glaube ich auch niemand, habe ich noch nie im Interview erzählt. Aber ich habe früher, ja, also für Knabenchor, so nennt man das, bevor man in den Stimmbruch kommt, Männerchor dann danach, habe ich auch ziemlich krass, also so ziemlich hoch gesungen, hoch würde man dann sagen im Fußball, aber ich habe auch Oper gesungen und ja, in Kathedralen, Mainzer Domchor. Und ja, das war davor so das Ding. Und Fußball beziehungsweise andere Sportarten überhaupt nicht. Mein Vater hat Basketball gespielt, aber nee, das war gar nicht so mein Ding. Deswegen, also so sportlich auch zu sein, hat eigentlich auch erst so richtig mit 16 dann angefangen. Ja. Und dann halt komplett im Fußballfieber gewesen. Also auch so, was den Verein angeht, was diese taktische, strategische Ausbildung angeht. Das habe ich dann alles erst im Verein gelernt. Das ist ein ganz anderes Spiel natürlich als auf der Straße. Ne?
Hattest du schon mal so
Ja.
einen Lieblingsverein aus dem Profifußball, die Bundesliga, den du verfolgt hast, ab und zu Stadion oder TV?
Ja, also ich bin genau gegenüber vom Mainz 05 Stadion aufgewachsen. Als ich noch jung war, also so halt 9, 10 Jahre alt, dann konnte ich von meinem Kinderzimmer ins Stadion gucken, weil es war halt, das Mainzer Stadion war früher am Bruchweg und genau gegenüber unserer Wohnung, und das hatte noch keine hohen Tribünen. Es hat so eine hohe Tribüne gehabt, da haben die ja noch Regionalliga gespielt, also auch noch nicht in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und da konnte ich reingucken. Deswegen, also ich war nie Mainz Fan-Fan. Es war eher so Sympathisant halt, weil ich so wie den diesen ganzen Aufstieg von Mainz mitbekommen habe. Ne? Also von Regio in die zweite mit 1000 Mann nicht schaffen in die erste. Und dann halt in der ersten Liga sein auch. Bis zur Euroleague ging es ja damals sogar. Ja, diese Entwicklung habe ich mitgemacht. Deswegen so in der Bundesliga Mainz, würde ich sagen. Ja. Einfach so, weil ich diese Entwicklung miterleben konnte. Und aber ich bin Arsenal-Fan. Schon seitdem ich halt Fußball gespielt habe dann. Im Verein fand ich immer Arsenal gut. Thierry Henry damals, die Zeiten, Invincibles und so.
Warst du schon mal im Stadion in Arsenal?
Ja, ich hatte Tickets. Ich hatte Tickets. Es war ein Neujahr, Boxing Day, also erste war FA Cup, nicht Finale, FA Cup Spiel gegen wen war das nochmal? Oh, Hilfe, irgendeine Zweitligamannschaft mit einem Löwen, roten Löwen als Logo, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wer es war.
Middlesbrough?
Ja, ich glaube, es war sogar Middlesbrough. Erste, irgendwie 2014 oder 2015. Und meine damalige Freundin hatte so einen Kater, dass wir nicht ins Stadion gehen konnten. Und ja, dann ist verfallen. Aber damals, ich war nur einmal in London, damals hatte ich Tickets, aber bin dann nicht gegangen. Dann waren wir irgendwie 2 Tage später am Stadion, aber ich war halt nicht drin. Weißt du? Das war ein bisschen bitter, ja. Aber nee, leider nein.
Ja, muss ja auch nicht. Vielleicht
Ja.
kommt sie ja noch. Aber verfolgst du vielleicht auch
Muss.
ein bisschen Premier League?
Muss. Muss, muss, muss. Die bleiben auch noch in der Premier League. Hoffentlich Champions League bald wieder.
Na gut, vielleicht ist ja doch mal ein deutsches in Deutschland ein Spiel, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, an deutschen Champions League Arsenal zu gucken.
Ach so, Arsenal habe ich schon gesehen im Stadion gegen Dortmund.
Ach so.
In der Signal Iduna, im Signal Iduna Park damals noch. Der heißt ja jetzt auch anders. Aber ja, genau, da hat Ciro Immobile hat er sein einzig gutes Spiel für Dortmund gemacht, hat 1-0 gegen Arsenal gewonnen. Ja, und hat ein Tor gegen Arsenal damals gemacht. Da habe ich das Debüt sogar von Hector Bellerin damals mitbekommen. War der das erste Mal in der Startelf direkt gegen Dortmund.
Oh gut, dann ist das ja wenigstens abgehakt, da muss ich mir da keine Gedanken mehr drum machen, dass du
Ja,
ins
genau.
Stadion reinkommst.
Ja.
Gut, dann schauen wir mal, so das, was die Zuhörer wahrscheinlich am meisten interessiert, deine
Ja.
Karriere. Ja, erzähl
Ja.
erstmal, Guam, wie kommst du da hin? Also
Ja.
nein, wie kommst du da vielleicht die falsche Frage, was
Ja.
hast du da für eine Verbindung mit?
Ja. Also mein Vater kommt aus Guam und ja, also Guam gehört erstmal zu Amerika. Ist halt so, aber nur ein militärisches Gebiet von Amerika. Das heißt, die Leute auf Guam haben einen US-Pass, aber die dürfen nicht wählen. Das ist keiner der US-Staaten. Demnach hat Guam auch eine eigene Nationalmannschaft. Das ist genau dasselbe wie dass Puerto Rico eine eigene Nationalmannschaft hat. Es gehört ja auch irgendwie zu Amerika. Die Leute haben einen US-Pass, aber die haben eine eigene Nationalmannschaft. Und es ist genau dasselbe, dass wie Französisch-Guinea, also diese ganzen Länder, die irgendwie zu Frankreich gehören, aber einen französischen Pass haben, aber nicht wirklich zu Frankreich gehören, dass die auch eine eigene Nationalmannschaft haben. Und ja, also ich war halt 2016 dort, habe Family besucht und wollte halt mich einfach nur ein bisschen fit halten, wollte dort kicken gehen ein bisschen, ja. Weil es immer gut, wenn du in andere Länder kommst, über Fußball habe ich immer schon krasse, krasse Connections gemacht. Also Leute getroffen, irgendwie in Kontakt mit Leuten gekommen, ja. So Fußball ist so eine Universalsprache, egal wo du auf der Welt bist. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache dasselbe in Guam. Und war halt dort, meinen Onkel besuchen, Family besuchen, dann habe ich dort ein bisschen gekickt, habe da Leute kennengelernt und die waren halt natürlich Spieler von der Insel. Super viele gute Spieler auf der Insel gibt es dann auch wieder nicht. Dann war das so ein ziemlich enger Kreis, mit dem man dann immer wieder kicken gegangen ist. Und ja, da war dann halt irgendwann, hat man sich so gut mit denen angefreundet, ist mal Bierchen trinken gegangen und so. Und dann war einer halt der Kapitän der Nationalmannschaft. Und der meinte dann halt so legendäre Szene, meinte der dann so, ja, ey, eigentlich könntest du auch für Guam spielen. Willst du nicht für Guam spielen? Und ich so, pff, wie für Guam spielen? Und er meinte so, ja, wir haben eine Nationalmannschaft. Und ich habe schon mit den anderen Teammates gesprochen, so, würde schon Sinn machen. Muss ein bisschen abnehmen, aber dann wird es Sinn machen. Und dann, ja, genau, dann habe ich da, also dann war das 2016. Ja, genau, 2016. Und da war da halt so ein Trainer dabei, der hat mich nicht so gemacht. Ich sollte da Videos einschicken, habe dann hier in Deutschland Videos aufgenommen, die sich die Trainer und Spieler dann dort ansehen konnten, um meinen Fortschritt halt auch zu beurteilen und so weiter und so fort, ne? Ja, das habe ich dann gemacht. Dann wurde Ewigkeit nichts draus. Dann wurde Guam 2017 von allen Wettbewerben gesperrt wegen FIFA-Geldern, die hinterzogen worden sind vom Guam-Verband. Dann war da auch nichts. Dann 2018 kam ein neuer Trainer und der hat dann so die Kartei durchgeguckt von allen Spielern, die es gibt. Hat dann gesehen, da gibt es ja jemanden aus Deutschland, ich rufe den mal an. Dann hat er mich angerufen, der hat so gesagt, ey, jetzt die Karten werden komplett neu gemischt. Wenn du Lust hast, Teil des Teams zu sein, schick mir jetzt regelmäßig Videos und dann schauen wir. Ja. Und dann kam es 2018 das erste Mal zur Nominierung für ein Trainingscamp. Da war ich dabei, war auch so mit der Unfitteste auf jeden Fall. Die waren alle topfit. Aber fußballerisch war ich halt trotzdem mit einer derjenigen, die trotzdem am besten waren, ja. Oder mithalten konnte ich zumindest, ja. Ja, und dann kam wieder eine Zeit lang gar nichts. Tausendmal Videos machen, wirklich ständig Videos aufnehmen. Alle meine Mannschaftskameraden haben immer blöd geguckt, haben immer gesagt, ach Gott, ey, der schon wieder mit Videos aufnehmen in der Landesliga und sowas. Hilfe. Weißt du? Also da musste ich mir wirklich, seit 2016 musste ich mir ständig irgendwelche dummen Sprüche anhören oder so unangenehmen Situationen halt, ja, begegnen. Auch nicht nur von Freunden, auch so Familie oder engere Freunde oder so. Ja, und dann kam es 2019 glücklicherweise zur ersten Nominierung und dann direkt halt Weltmeisterschaftsqualifikation gegen China. Ja, und das war, da hat es dann im Grunde geknallt, da hat es dann angefangen, da haben sich dann alle Radiosender, Zeitungen und sonst wer gemeldet. Ja, und da ging es dann richtig los.
Ja, dann schon mal bis dahin sehr, sehr spannend.
Ja.
Ich kenne die Geschichte ja schon halbwegs von TikTok, aber auch nochmal hier ganz
Ja, stimmt.
neue Einblicke. Ja, du hast ein bisschen erzählt, dass Fußballerischen doch so noch trotz Fitnessproblemen einer der besten. Was ist denn so das Niveau bei der Nationalmannschaft von Guam?
Ja, ist immer schwierig zu vergleichen. Das ist sehr schwierig zu vergleichen, weil es eine ganz andere Art von Fußball ist. Also musst du es ungefähr so vorstellen, es ist wie wenn in der Landesliga halt sind halt immer noch Leute dabei, auch in der Verbandsliga, teilweise auch Oberliga, ja. Der Fußball, die Technik, die Taktik, die Strategie, die Ausbildung, die die Leute in Deutschland bekommen, ja, die gleichen ganz viel aus, was körperlich nicht da ist. Das heißt, jemand, der im Deutschland Nachwuchsleistungszentrum halt war, jahrelange Ausbildung hat, Erfahrung hat, weiß, wie seine Gegenspieler sich zu bewegen haben, wie er selbst sich zu bewegen hat, was man für taktische Kniffe nutzen kann in bestimmten Situationen. Also zum Beispiel, wenn der Gegner total am Drücken ist, ja, so ein schlauer Sechser, der haut da mal irgendwie dazwischen, sorgt für einen Foul, sorgt dafür, dass das Spiel langsam wird, dass der Gegner nicht so ins Spiel kommt, ja. Diese Erfahrung, die haben die Leute auf der Insel nicht. Das haben die einfach nicht. Dafür sind die halt topfit. Die sind richtig, richtig fit. Also die laufen nicht in Grund und Boden. Auch wenn man das von so Leuten auf der Insel nicht gewohnt ist, beziehungsweise man hat von so Eiländern, so Leuten, die aus dem Pazifik kommen, immer irgendwie so einen Eindruck, das sind so fette Leute, aber die sind so topfit und haben so einen Ehrgeiz. Aber ja, dafür halt nicht die Ausbildung. Deswegen ist es immer schwierig zu vergleichen. Aber wahrscheinlich, die könnten hier, ein paar könnten hier in der Oberliga spielen, vielleicht auch noch höher. Aber ein paar, also wenn die hier in die Ligen kommen, könnten auch gar nichts reißen, könnten auch Kreisliga spielen. Also es ist ganz, ganz starkes Gefälle. Echt. Ja. Schon verrückt.
Wie sind denn dann so die Trainingsmethoden vor Ort? Also, wie gesagt, ist ja ein Verband oder ein Organisationsmitglied der FIFA. Gibt es dann auch
Genau.
entsprechende Methoden, keine Ahnung, im Schwimmbad, Eistonne, Trainingszentrum?
Ja, die Trainingsmethoden, die sind hochmodern. Die sind sogar, ich würde sagen, ja, fußballerische Ausbildung, also das, was sie sozusagen vom Verband mitbekommen, die Trainingsmethoden, ich würde nicht sagen, dass die schlechter oder großartig schlechter sind als in den Amateurligen in Deutschland. Könnte auch sogar noch besser sein. Die Sache ist ja immer, wie gut kannst du das vermitteln, ne? Wie gut kommt es bei den Spielern an? Und dann ist halt das Athletische, da sind die top, top. Also da sind die besser als jeder Amateurfußballverein in Deutschland wahrscheinlich. Da wird richtig krass auf die Ernährung geachtet, richtig krass auf die Auslastung, die du neben dem Fußball dann noch im Gym machst nach dem Training und so. Die haben ein eigenes Gym dort, wo die immer hingehen können. Also das ist schon auf einem hohen, also auf einem professionellen Niveau. Die bieten denen wirklich alles, was sie können. Aber halt, wenn das Talent nicht da ist und die jahrelange Ausbildung, beziehungsweise halt, die spielen auf der Insel ja auch immer nur gegeneinander, ne? Da kommt wenig von außen. In Deutschland kannst du immer nach Nordrhein-Westfalen fahren oder die aus Nordrhein-Westfalen nach Bayern und so. So, wenn die Leistung sozusagen irgendwann, dieser Deckeneffekt da ist, ja. Wenn du irgendwann an der Decke bist, kannst da durchbrechen in Deutschland, gehst in die nächste Liga. Und das gibt es in Guam halt nicht. Deswegen kannst du immer nur unter denselben Leuten sein. Und ja, ist blöd ein bisschen. Du entwickelst dich nicht so geil weiter wie in so ja, gut gestaffelten Ligen wie in Europa. Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Bevor wir noch weitermachen, ist mir gerade noch was eingefallen, was wichtig ist, ein kurzer Einschub. Ich habe mir nämlich
Ja.
mal gedacht, dass ich das Video gesehen habe, wo ist Guam? Für die, die es überhaupt nicht wissen.
Guam ist ja im Grunde mitten im Nirgendwo. Wenn man von Kalifornien noch weiter westlich fliegt, kommt ja Hawaii. Und dann von Hawaii aus, zwischen Hawaii und Japan oder Philippinen, liegt diese Mini-Insel Guam. Und nördlich von Australien, noch westlicher von Hawaii und östlich von Philippinen. Aber ja, es ist im Grunde mitten im Nichts, wenn du auf Google Maps gehst. Geh auf Google Maps, Zoom 3, 4, 5 Mal raus und dann siehst du Guam irgendwann. Aber dann siehst du auch die ganze andere Weltkarte. Also siehst du alles andere, was da so auf der Welt noch ist, weil es schon so weit rausgezoomt ist. Ja, genau. Aber es ist halt militärisch, vor allem für die USA, sehr, sehr wichtiger Stützpunkt, weil es der nächste Punkt zu Russland ist und so Geschichten. Ja, genau. Deswegen sind da übrigens die Amerikaner und haben da auch so Interesse dran.
Wir wollen gleich wieder direkt zurück zum Fußball kommen, aber noch eine ganz kurze Frage nochmal zu Guam. Wie ist so die Infrastruktur dort? Also ist das jetzt, würdest du jetzt auch kategorisieren würden, Industrieland, Schwellenland, Entwicklungsland
Ja,
von der Industrie, von der Wirtschaft her, vom
ja.
Sozialen, wie würdest du das einordnen?
Ja. Ja, dadurch, dass ich glaube, das, wo die USA am meisten Geld reinsteckt, ist eindeutig das Militär. Und dadurch ist Guam natürlich hochmodern. Also es gibt, die Insel ist zu klein für eine Autobahn, aber alles auf der Insel ist hochmodern. Super gute Infrastruktur. Du kannst alles auf Guam bekommen, was du willst, weil es halt vom Militär eingeflogen wird auch. Du hast Luxusläden durch japanischen Tourismus, Luxustourismus. Die Japaner, die halt was auf sich halten, die gehen immer auf den Guam Flitterwochen machen. Ja, es ist genauso wie wenn die Europäer in Malediven Flitterwochen machen oder die US-Amerikaner. Genauso machen die Asiaten, die richtig Kohle haben, in Guam Flitterwochen. Und Guam gibt es auch her, also an den Stränden. Guam hat ein traumhaftes, ist traumhaft, wirklich als Insel traumhaft. Da gibt es alles, was es auf so einer kleinen Insel geben sollte. Und vor allem jetzt seit dem Tourismus voll viele Luxus-Luxus-Hotels. Also da gibt es einen Strand lang, Gun Beach heißt der. Da gibt es nur Luxus-5-Sterne-Hotels. Ist schon heftig, ja. Also. Man denkt, das wäre so entwicklungslandmäßig, weil es halt mitten im Nichts ist und man sich das so vorstellt bei so kleinen Inseln, aber nee, es ist echt riesig. Tolle Infrastruktur und sehr luxuriös.
Von der Größe her würdest du sagen, ungefähr so groß wie Köln oder so groß wie
Frankfurt.
Hessen.
Nee, wie Frankfurt als in der Innenstadt. Ich hatte das mal verglichen. Ich hatte es irgendwann mal verglichen. Aber das ist wirklich mini, 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 mini. Also sehr, sehr klein. Ungefähr wie die Stadt Frankfurt, Innenstadt Frankfurt. So groß.
Aber ich habe sie gerade auf der Karte ganz nah rangezoomt und sieht dann irgendwie doch riesig aus mit vielen Stadtteilen und oder langen Städten und denke ich mir so, wow, dann noch ganz viele Straßen und ich denke mir,
Ja.
riesig. Ja, gut.
Ja, nee, es ist so super groß, ist es nicht. Es ist an der engsten Stelle auch nur 3 Kilometer breit.
Ja, okay.
Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr mini. Es sind auch nur 160.000 Leute, die auf Guam wohnen. Passen einfach nicht so viele drauf. Ja. Ja,
Gut, um wieder zum Fußballbericht zurückzukommen, auch eine Frage, die ich mir schon längerer Zeit stelle. Wie sieht es mit Trainer oder mit dem Trainerstab aus? Ist der professionell oder der Cheftrainer kommt irgendwie aus dem Profifußball? Hat der überhaupt Ahnung oder habt ihr noch Physios und so weiter? Einfach mal da ein bisschen.
Ja, also ja, das ist echt eine gute Frage. Problem früher war mit Guam, die ganzen Trainer, dadurch, dass es halt so nah an Asien ist, die ganzen Trainer waren immer Südkoreaner oder Japaner. Da gibt es halt voll die krasse Sprachbarriere, weil die Leute auf Guam eigentlich immer nur Englisch reden. Und ja, deshalb, und die hatten auch nicht so geile Trainingsmethoden. Waren aber immer irgendwelche ehemaligen Profis. Jetzt wissen wir aber auch aus Deutschland, dass es nicht ein Freifahrtschein ist, um direkt ein guter Trainer zu sein. Deswegen würde ich sagen, Guam hatte schon immer so ein Problem, gute Trainer zu bekommen, weil es halt auf einer Insel ist und du den Trainer eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Guam brauchst. Der muss da auch in die Entwicklung sozusagen von dem Fußball auf der Insel ein bisschen Zeit stecken. Und dann hatten die so typische Länderspieltrainer halt, ne? Dann kamen die halt rüber, 2 Wochen vor Beginn der Länderspiele, haben trainiert, haben da versucht, ihre taktischen Sachen zu implementieren. Die Leute haben es nicht gecheckt, weil die nie dazu ausgebildet worden sind. Und dann ist es schiefgegangen. Und das erste Mal, dass sich das so richtig geändert hatte, war mit Gary White. Das war so ein Trainer aus England, der kam. Erstmal hat er Englisch gesprochen. Und dann hat der halt angefangen, die Leute auch außerhalb von Guam zu scouten. Das war immer so, die Leute hatten eine ganz enge Verbindung zu Guam früher. Also entweder es waren Leute von der Insel, die in der Nation gespielt haben, oder es waren Leute, die immer regelmäßig zurück auf die Insel gekommen sind. So, jetzt gibt es aber wie mich zum Beispiel viele, die irgendwie halb aus Guam kommen oder deren Großeltern auch mal auf Guam gelebt haben. Und das macht dich schon eligible, also damit hast du schon die Berechtigung, für die Nation zu spielen. Klar gibt es in anderen Be Ländern andere und bessere Talente auch, die dann halt solche Voraussetzungen haben. Und die hat dieser Gary White als allererster gesucht. Der hat angefangen, so nach Talenten auch woanders zu suchen. Der hat Colleges angeschrieben, Ausschreibungen gemacht in den USA. Ey, wenn ihr irgendwie Leute aus Guam kennt, wenn ihr Leute mal mit Leuten zusammengespielt habt, die aus Guam sind, die sollen sich bei mir melden. Es gibt ein neues Programm für die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und dann gab es wirklich welche halt, die zum Beispiel Maryland, ich glaube, das ist im Osten der USA, also Ostküste USA. Da hat mein Cousin gespielt, AJ De La Garza, auch übrigens der einzige Profi noch für Guam, der jetzt bei New England Revolution spielt. Und der kannte im College halt noch zwei andere aus Guam. Die waren halb Chinesen, halb aus Guam. Die Lee Brothers, also Justin und Alex Lee. Und die hat er dann rübergebracht und dann hat sich das, es hat so Fahrt aufgenommen. Dann kam immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und da hatte der echt eine gute Mannschaft zusammen für die WM-Qualifikation für 2018. 2014 war, hat es angefangen damals. Und da ist Guam echt weit gekommen. Also da haben die ersten drei Spiele gewonnen. Nach den ersten drei Spielen waren die Tabellenführer, haben gegen Indien gewonnen, gegen Usbekistan oder Kirgisistan gewonnen und noch ein Spiel gewonnen. Und da hatten die einfach 9 Punkte. Und da haben alle schon gesagt, Hilfe, was ist denn da los? Und dann kam halt Iran und dann haben die auf den Sack bekommen. Also und eigentlich nur noch alles verloren auch seitdem. 7-0 gegen Iran verloren. Und es war sogar noch okay damals, weil Iran ist ja in Asien eine Macht.
Ja.
Ja. Genau. Und ja, dann kam Karl Dott, der Trainer, den ich dann auch lange hatte. Aber es war auch wieder einfach nur so ein Profi, der im Grunde gar keine Menschenkenntnis hatte, gar nicht wusste, wie er mit Mannschaften umzugehen hatte. Der hat viele coole Sachen implementiert, gute Fitnesstrainer implementiert und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages kommt es auch ein bisschen auf die Spieler an und dann halt, wie ein Trainer die Spieler einsetzt. Und es war, also in meinen Augen hatte der nichts drauf. Mein jetziger Trainer bei SV Wiesbaden, Daniel Löbelt, hat mehr drauf als der. Also viel mehr. Auf jeden Fall. Also leider kein geiles Trainerpersonal, ja.
Ja, wir haben gerade auch schon ein bisschen, oder du hast gerade ein bisschen auch schon über den Kader gesprochen.
Ja.
Es gibt nur einen richtigen Profi, aber wo spielen die Leute und wie können die sich denn weiterentwickeln?
Ja, also viele sind natürlich auf Guam. Die können sich nur weiterentwickeln, indem die Profiverträge halt in anderen Ländern bekommen. In Asien ist es nicht mal so schwer, Nationalspieler von Guam einzubekommen. Aber die kriegen es trotzdem nicht gebacken. Entweder weil sie zu schlecht sind oder wahrscheinlich zu faul auch oft. Also trainieren nicht hart genug und schicken nicht genug Sachen rein, fliegen da nicht hin, um Verträge zu machen und so weiter und so fort. Und diejenigen, die in den USA sind, die spielen meistens zweite Liga, also USL oder USL League One, dritte Liga. Ja, und da ist dann halt Endstation. Die können halt nicht mehr, ne? Kriegen nicht mehr hin. Ein paar sagen dann halt, gehen nach Europa, probieren es dann hier. Aber es ist einfach Europa und Deutschland, Europa, egal wo du in Europa unterwegs bist. Die Leute aus Amerika denken immer, es wäre leicht, ja. Aber viele schlafen da noch. Also viele Leute, die irgendwie aus den USA College Soccer kommen, die gehen hier in die Oberliga und spielen dann auch nicht. Also es ist schwierig für viele. Ja, also mit der Weiterentwicklung ist ganz, ganz schweres Thema. Eigentlich müssten die früh genug anfangen, hier in Europa irgendwo zu spielen, wenn die wirklich sich weiterentwickeln wollen. Und schon in NLZs gehen. Aber das ist für Guam-Spieler ob der Lage, also weil die halt mitten im Meer sind und so, es ist nicht zu wuppen. Also es ist echt schwer, sehr, sehr schwer.
Was ist denn da mit dem Verband, mit dem Verbandschef? Macht der eigentlich irgendwas? Ja, irgendwas bezüglich Förderung.
Ja, na, das ist echt eine gute Frage. Der Verband, mit dem eigentlich die ganze Nationalmannschaft ist, mit dem im Clinch und immer auf Kriegsfuß, weil der in sich sehr korrupt ist. Also es ist sehr schwierig, sozusagen den Präsidenten von Guam zu ändern, den FA-Präsidenten. Da sind immer irgendwie die Clubs. Also die Leute, die die Fußballclubs haben, die offiziell für die Guam Budweiser League spielen, da hat jeder ein Stimmrecht und es sind zufälligerweise halt alles so alte Kerle, die den supporten wollen, die Interesse daran haben, dass er weiter im Amt bleibt, weil er denen Kohle zusteckt. Und ja, deswegen wird er immer wieder gewählt und er macht dann halt gar nichts einfach, ne? Also es soll seit irgendwie 8 Jahren eine neue Kunstrasenanlage gebaut werden, irgendwo anders auf Guam, damit sich das weiterentwickelt, dieses ganze Projekt. Und es passiert einfach nicht. Und die Fördergelder, die jedes Jahr von FIFA kommen, wo die landen, weiß niemand. Bei den Trainern landet zwar ein bisschen was, ja. Und hier und da ein Netz erneuern, klar, muss auch gemacht werden. Aber das, und die Leute dann halt mit auf die hier Nationalmannschaftstrips schicken und sowas, ja. Aber die kriegen so krass Fördergelder. Das zählt als Fußballentwicklungsland. Ich habe mal gehört, so 4 Millionen bekommen die im Jahr. Da muss ein bisschen mehr passieren halt, ne?
Ja.
Als das. Ja, deswegen. Leider nichts. Leider macht er nichts. Zu wenig.
Aber es gibt eine eigene Liga in Guam.
Ja, es gibt sogar drei Ligen. Es gibt einmal eine Altherrenliga. Dann gibt es einmal eine Liga. Ja, es ist die zweite Liga, aber da sind wirklich nur so ganz schlechte Kicker drin. Und dann gibt es eine erste Liga und da verdichtet sich sehr. Das sind, glaube ich, nur 4 oder 5 Teams, die immer wieder gegeneinander spielen, aber halt um das Niveau halt so hoch wie möglich zu halten. Also, damit da halt auch ein paar Kicker dabei sind, die was drauf haben. Ja, ja. Und die heißt die Budweiser Liga. Aber die ist wirklich, keine Ahnung. Wenn die Top 2 Teams gegeneinander spielen, weiß ich nicht, ob es besser als Bezirksliga oder Landesliga hier ist. Müsste man mal vergleichen. Aber kann man sich teilweise nicht angucken.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, du hast eben auch schon gesagt, dass einige gute Chancen haben, Profiverträge in Asien zum Beispiel. Was ist denn mit dir? Warum hast du noch nicht versucht, dein Glück ausprobiert, vielleicht mal Richtung Japan, Südkorea, China oder so und da versucht, einen Profivertrag zu kriegen?
Ja.
Wäre vielleicht eine Option.
Ja. Also erstmal muss man zwischen den asiatischen Ländern nochmal unterscheiden. Also wenn du nach Asien gehst und dann nach Südkorea oder Japan, das ist eine andere Geschichte. Also da sind die Leute sehr gut ausgebildet. Da haben die Leute sehr gut fußballerische, ja, Ausbildung und auch sehr gute Fußballer einfach. Also wenn man mal nach Japan, Südkorea geht. Das ist schon heftig, das ist krasses Niveau. Aber ich rede jetzt eher von so Ländern, die gar niemand auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel Indonesien hat eine krasse Liga mit ganz vielen Zuschauern, aber ganz schlimmer Fußball. Dann Hongkong hat eine eigene Liga, das weiß auch kein Schwein, hat eine eigene Liga und da werden echt gut die Leute gut bezahlt. China hat auch eine zweite, dritte Liga. Man sieht natürlich immer die Superstars in China, aber der Rest in China katastrophal. Also wirklich, das ist ganz schlecht, was die da teilweise spielen. In solchen Ligen muss man es probieren. Und wenn man den Nationalspielerstatus schon hat, ist es schon sagen kann, ich habe in einer ersten Liga gespielt. Da fragt in Asien erstmal niemand, in welcher ersten Liga das war, sondern der sieht nur erste Liga, Nationalspieler. Ja, probiere ich mal aus, so ungefähr. Und wenn du da einen schlauen Berater hast, dann kriegst du es hin. Bei mir war das Problem immer, ich habe viel zu spät angefangen. Hätte ich da mit 20 schon Nationalmannschaft von Guam gespielt, dann hätte ich den Schritt gewagt. Aber mit 30, dann war ich auch schon im Beruf und
Ja.
da war das eindeutig zu spät. Eindeutig zu spät. Aber ansonsten hätte ich es auf jeden Fall probiert, weil da gibt es echt geile Programme. Also. Da kann man echt, wenn man ein bisschen Glück hat, in einer geilen Liga landen, wo man auch ein bisschen Kohle mitnimmt.
Also mit deinem, wenn du jetzt nochmal deinem 16-jährigen Ich, das gerade mit Fußball angefangen hat, einen Tipp geben würdest, dann würdest du sagen, komm, flieg früher nach Guam und fang früher an da.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall, mit 16 war ich noch zu schlecht, aber so mit 20, 22 hätte ich da den Schritt erstmal als erstes nochmal früher in die USA gegangen, weil da hat sich auch viel verändert für mich, als ich noch mal so mit 21 kurz in den USA Family besuchen war. Da habe ich schon mal gemerkt, okay, das Niveau in Deutschland ist eindeutig anders, weil ich da dann plötzlich halt so geflogen bin, also gefühlt durch die Spieler geflogen bin, weil es so leichter war, dort halt Fußball zu spielen. Da habe ich schon mal gemerkt, okay, Deutschland ist anders als andere Fußballnationen. Wäre ich dann zusätzlich noch nach Guam, da wäre bestimmt vieles anders gelaufen, aber ja, hätte Fahrradkette, ne? Der halt beliebte Spruch, wer weiß, ob ich es gemacht, also ob ich dann wirklich so leicht alles gelaufen wäre, weiß niemand, aber ja, wäre besser ein bisschen früher gewesen, klar.
Ich hatte auch noch mitbekommen, dass jetzt Doll, der war früher Trainer bei Dortmund zum Beispiel, ist auch noch in Wiesing gegangen als Trainer. Ich bin jetzt gewundert, hä? Der ist doch eigentlich Bundesliga-Trainer gewesen. Wir gehen jetzt
Ja.
in Indonesien. Habe ich gesehen, der Club war ja oberes Mittelfeld oder schon eines der Top-Clubs in Indonesien. Habe ich gesehen,
Ja.
Stadion, über 30.000 Zuschauer. Und ich dachte mir so,
Ja, ja, ja.
habe ich
Ja,
gesagt, boah,
ja.
hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass so eine krasse Liga ist mit so krassen Stadien. Aber ich mir dachte,
Ja. Da
dann.
sind teilweise 90.000 Leute beim Spiel und gucken zu. Also das ist schon echt heftig. Die haben eine krasse Fankultur. Halt nur leider Graupenfußball. Also ganz, ganz schlecht.
Sehr schade eigentlich, ne?
Schade, ja, aber liegt viel an der Kohle, an der Ausbildung,
Ja.
auch am Ausbildungssystem. Also die Asiaten sind da nochmal ganz anders, was die Ausbildung betrifft. China ist ganz schlimm, was die Ausbildung betrifft. Also was der Trainer sagt, wird umgesetzt. Wenn der Trainer sagt, vom Spiel, ja, in Deutschland, sagt er, ja, versucht über die Außen zu spielen. Oder so, ja, versucht den Spieler anzuspielen, Außenverteidiger macht einen Diagonalball, so versucht diesen Spielzug einzubauen. Wenn das ein Trainer in China sagt, dann nehmen die das wörtlich, wörtlich, wörtlich und machen jede Aktion so ungefähr,
Ja.
ja. Ja, und es ist halt keine Art und Weise, wie du Fußball beibringst. Fußball ist Kreativität und Freiheit, auch ein bisschen. Und da kannst du den Spielern nicht vorgeben, so und so muss gespielt werden und fertig, sondern halt musst du ihnen auch ein bisschen Freiheit lassen. Und das ist, da hängt es auch manchmal an den Ausbildungssystemen ein bisschen und an der Ideologie mancher Länder. Ja, nordkoreanische Fußballer sind auch ganz anders drauf als vielleicht japanische Fußballer. Deswegen
Ja.
gibt es da ganz viele Unterschiede auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt nochmal zu dir in die Nation reingehen, was
Ja.
sind da für Typen drin in Mannschaften, die auch so eine Konkurrenz denken, wenn ich mich so mit den Startelf spielen, oder sind das ja so ganz lockere Inselkicker, sag ich mal, wie sie vielleicht aus den klischeehaften Dingern kennen, die alle ganz, ganz locker da rumkicken, oder ist es auch schon,
Ja.
ich möchte jetzt unbedingt gegen das Team in der Startelf spielen und gehen dann
Ja.
auch über Leichen, Anführungszeichen.
Nee, es ist eine sehr, sehr familiäre Stimmung auf jeden Fall in der Mannschaft. Aber ja, die Leute haben auf jeden Fall Ambitionen, dann halt auch das Beste zu geben. Am Ende spielst du ja nicht für irgendeinen Verein halt auch, sondern halt auch für dein Land, ne? Und den Stolz bringen die Leute dann auf jeden Fall mit. Klar, es gibt immer so Typen, die irgendwie über Leichen gehen würden, aber da gibt es sowas in der Nation von Guam, gibt es das nicht. Nee, gibt es nicht. Aber sind richtig coole Leute dabei. Also ist aber auch wild durchmischt halt. Dadurch, dass so viele von der Insel kommen, dann halt ein paar aus den USA, ich als einziger Europäer und so, es ist echt ein geiler Mix. Also es ist schon immer witzig, wenn man mit denen unterwegs ist, macht super Bock. Macht richtig, richtig, richtig Bock. Und jeder, der drin ist, der dabei ist, weiß es auch sehr zu schätzen und genießt es sehr.
Okay, stellen wir uns mal vor, ich würde es mit dir durch Guam spazieren, so 10 Minuten.
Ja,
Von wie
ja.
vielen Leuten wirst du angesprochen werden? Was glaubst du? Wie berühmt bist du auf der Insel?
Null, null. Das ist halt das Problem. Die Leute interessieren sich auf Guam nicht für Fußball. Das ist ein weiteres Problem von Guam. Das ist einfach uninteressant für die normalen Leute auf Guam. Die freuen sich, wenn da irgendwie eine Nationalmannschaft spielt. Viele bekommen das aber nicht mit. Also Die leben für andere Sachen auf Guam als für Fußball. Das ist nicht so wie in Europa, wo man sich das so vorstellen kann, halt, dass jeder irgendwie so eingefleischt auf irgendeine Art und Weise mit Fußball verbunden ist. Irgendwie ist nämlich jeder irgendeiner Art und Weise mit Fußball verbunden. Entweder der Vater-Fan, der Bruder-Fan, die Schwester-Fan, Großvater irgendwie da gekickt, der dort gekickt, in der Schule den und den gekannt, der dann Profi wurde oder so. Das gibt es halt auf Guam nicht. Das ist eine Kultursache. Das ist eine Kultursache, Fußballkultursache, die halt auch einfach unterentwickelt ist in Guam. Und ich glaube, da rührt auch so das Hauptproblem. Wenn du nicht diese Leute oder diese Kinder hast, die halt als Kind war es zum Beispiel bei mir so, ich bin auf den Spielplatz gegangen, habe Fußball gespielt, habe mir vorgestellt, wie ich das WM-Finaltor schieße. Ja? Jeder hat schon mal diesen Gedanken.
Ja.
Wenn du das nicht hast, in der Kultur, weißt du, in der Fußballkultur, weil es kommt ja auch irgendwo her. Es kommt ja daher, dass wir irgendwie ständig mit Fußball konfrontiert aufgewachsen sind und so. Wenn du das nicht hast, diesen kleinen Funken so Leidenschaft, der irgendwie schon immer in dir drin ist, ja, dann ist einfach keine Kultur da und es existiert nicht auf Guam. Deswegen, ja, bisschen zu weit ausgeholt, mich würde da niemand erkennen, aber es hängt halt einfach damit zusammen, dass es einfach keine ausgeprägte Fußballkultur in Guam gibt.
Okay, lass uns über das Wichtigste sprechen: Geld. Verdienst du
Ja.
Geld? Kriegst du Geld? Oder musst du eigentlich selbst Geld investieren? Wenn ja, wie
Ja.
viel? Ja,
Ja,
wie
ja.
ist das so von den Finanzen?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also dadurch, dass Guam halt diese Fördergelder hat, zahlen die alles und man kriegt ein bisschen Geld on top. Hätten wir einen Punkt mitgenommen oder gewonnen mal, wären es pro Tag 500 € gewesen, die wir bekommen hätten. Dadurch, dass wir alles verloren haben, nicht einen Punkt mitgenommen haben jemals, war das meiste, was ich mal bekommen habe, irgendwie so 750 Dollar. Und es ist dann im Grunde für die Zeit, die du dort bist, eine Aufwandsentschädigung, eine kleine. Ja. Essen wird dir alles bezahlt, Reise wird dir alles bezahlt, dir wird im Grunde alles bezahlt, während du dort bist, Hotels und so weiter und so fort, ja. Und dann ist es in der Zeit, gibst du ja auch Geld aus. Dann ist es im Grunde, bist du 0 auf 0 raus, hast nichts gezahlt. Aber wenn mir jetzt jemand damals gekommen wäre und hätte gesagt, du Aaron, wir können das nicht bezahlen, du musst 1.000 € selber reinlegen, hätte ich gesagt, ja, let's go. Also wäre mir egal gewesen.
Ja.
Um den Traum mir zu erfüllen, hätte ich wahrscheinlich 5.000 € sogar gezahlt. Heißt, muss es ja nicht zahlen, aber da geht es um mehr dann als um die paar Kröten.
Machen das dann auch eure Trainer hauptberuflich? Ist das deren hauptamtlicher Job oder auch vom Verbandsleiter? Also machen die das, kriegen die dann ordentlich Asche
Ja.
dafür, sagen wir mehr als ihr?
Ja, auf jeden Fall. Also die Trainer habe ich gehört. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, was da stimmt und was nicht. Aber ich glaube, der Guam-Trainer bekommt sechsstellig auf jeden Fall im Jahr. Aber der letzte, den ich da hatte, der war auch das ganze Jahr über da. Jeden Tag war der irgendwie, hat irgendwelche Programme gemacht, Leuten was beigebracht, hat die Jugendprogramme gefördert und so. Also der hat irgendwas um die 100.000, 120.000 oder so bekommen. Ja, aber ich meine, das ist angemessen für einen Trainerjob, wo du 24/7 auch drin bist und dann auch. Der macht ja nicht nur die Herren-Nationalmannschaft, sondern hat dann auch irgendwie implementiert, dass irgendwelche Nachwuchsprogramme kommen und so. Also, ja, der hat hart für sein Geld auf jeden Fall gearbeitet und fußballtechnisch war das, oder wenn man es mit europäischen Gehältern vergleicht, waren das, glaube ich, Peanuts dann.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Genau. Ja.
Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter, was mich auch noch wahrscheinlich die meisten interessiert. Ja, wie ging es dann weiter nach deinen ersten
Ja.
Nominierungen? Hast
Ja.
du das erste Mal gespielt? Wie waren die ersten Reisen so? Ein Bericht
Ja,
mal.
ja. Also, ich hatte ja erzählt, bis zu China. Also, ich wurde dann eingeladen nach China. Das war erstmal schon mal ziemlich krass. Erste Länderspielreise direkt gegen das größte Land in der Gruppe und dann noch dort zu spielen. Da haben wir in China erstmal vor 42.000 Zuschauern gespielt. Am Tag der. Am chinesischen Nationalfeiertag, also China, 70 Jahre China. Und ja, da 7-0 dann verloren, 70 Jahre, 7-0 verloren. Und ja, das war ein unglaubliches Erlebnis, also ne im negativen wie im positiven Sinne. Das war schon allererste, ja, das war, da hat man schon gemerkt, ey, das ist wie in dieser Nike-Werbung, wo man diesen einen Profi sieht, der dann plötzlich gegen Cristiano Ronaldo spielt, gegen Rooney spielt und so. So habe ich mich gefühlt in dem Moment. Das war so surreal. Das hat sich so angefühlt, als ob ich da durch die Brille von jemand anderem gucke. Aber ich war wirklich da. Ja, dann war ich dort. Dann direkt danach haben wir gegen Syrien gespielt in Dubai. Haben dort dann auch 4-0 verloren. Kurz vor Schluss 4-0 verloren. Es war traurig. Und ja, mein Debüt, also ich habe beide Spiele nicht gespielt. Und mein Debüt habe ich dann gemacht, als wir einen Monat später das nächste Qualifikationsspiel auf den Malediven hatten, wurde ich eingewechselt gegen die Malediven. Ja. Und da, oh, sorry. Und da habe ich ja, mein erstes Spiel gemacht. Das war krass, also war super aufgeregt. Kam dann rein, erste Aktion, direkt einen Tunnler gemacht gegen Spieler und dann war ich drin. Aber haben es trotzdem verloren, das Spiel leider. 2-1, also, nee, 3-1 am Ende. Ich kam rein bei 2-1. Ja, das war krass, aber auch heftige Erfahrung, halt einfach auf den Malediven das Ge Debüt gemacht zu haben, ne? Auch so eine andere Trauminsel dann schon wieder. Ja, und dann kam Corona. Dann war es erstmal vorbei. Und bis jetzt. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also, ich war ja im No- Oktober nochmal nominiert für Asien-Quali-Spiele. Aber da war leider sehr ärgerlich. Mein Pass wurde nicht rechtzeitig fertig. Ich habe ja einen US-Pass auch noch. Und ja, der war abgelaufen. Die haben mir ungefähr 3 Tage Bescheid gesagt, bevor ich halt meine Tickets buchen sollte. Oder die buchen wollten. Und ja, der hat 2 Wochen gedauert, bis ich da überhaupt einen Termin bekommen habe beim US-Konsulat. Die sind natürlich durch Corona da super streng gewesen. Ja, dann wurde es nichts und die sind auch noch rausgeflogen aus der Asien-Quali. Das heißt, jetzt, was als nächstes kommt im Juli, wo ich eingeladen bin jetzt nochmal, das ist nur ein Trainingslager. Aber ja, schauen wir mal, wie es da aussieht. Wer weiß, wann das nächste dann kommt. Also wird dann bestimmt wieder erst nächstes Jahr sein oder so. Die nächsten Spiele.
Ja, nimm uns doch mal auf deine Reisen mit. Ja, wie sind so die Reisen mit der Nationalmannschaft? Wie professionell sind dann die Reisen?
Organisiert, ja. Also erste Klasse fliegt man schon mal nicht. Fliegt ein ganz normalen Passagierflugzeug, fliege ich immer an. Ich habe Glück, ich wohne an einem ziemlich großen internationalen Flughafen, deswegen muss ich nicht so viel umsteigen und so Geschichten. Also egal, wo ich hin wollte, gab es immer Direktflug von Frankfurt aus. Und ja, ich bin halt dort angereist, hatte auch meine eigenen Koffer dabei und so weiter und so fort. Und dann sind es ganz normal, also ab dann ist alles super professionell. Gute Hotels, gute Möglichkeiten dort zu trainieren, Fitnessstudios, Bus, der einen immer abholt zum Trainingsplatz. Also ab da ist alles super durchorganisiert und so wahrscheinlich so wie bei jeder anderen Profimannschaft. Also das ist dann schon erste Sahne, ne? Dann kommst du zum Trainingsplatz, hast dort Getränke, hast dort Physios, die dich vormassieren, die dich fit machen, die dir, was weiß ich, noch Tape machen oder so. Also ab da ist schon alles sehr, sehr professionell. Das macht schon sehr Bock. Also da habe ich auch so gemerkt, ey, das wäre mein Leben gewesen. Hätte ich richtig Bock
Ja.
drauf gehabt.
Ja, mir läuft gerade auch schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, beziehungsweise. Also ich finde es auch, das würde mir sicherlich auch richtig Bock machen und ich freue mich einfach, dass du da die
Ja,
Gelegenheit hattest.
danke dir, danke dir, danke dir, ja.
Ja,
Ja.
wie waren so die Menschen? Dass du sagst, in Guam war die Fußballqualität nicht ganz so verrückt. Wir haben ja schon ein paar Länder gesprochen, wo es in
Ja.
Asien anders läuft. Ja, wie war
Ja.
es sonst so? Was waren die Reaktionen, als wir gesehen haben, oh, da kommt die Nationalmannschaft von Guam?
Ja, ein bisschen verrückt. Also in Dubai hat sich gar kein Schwein interessiert. Da kann ich noch, weiß ich noch, der Trainer und unser Kapitän sind zur Pressekonferenz gegangen fürs Spiel gegen Syrien. Und dann war einfach kein Reporter da. Kein Reporter da. Und gegen China waren super viele da. Gegen China wollten sie wissen, ja, wie ist es auf der Insel? Und Keine Ahnung, haben ziemlich viele Fragen gestellt und Malediven auch, weil Malediven, die haben natürlich, hatten noch ein bisschen Respekt vor Guam. Aber ja, im Grunde sind die Leute, also die Chinesen waren super interessiert, wollten auch Autogramme von uns haben, wollten auch Autogramme von mir haben, das war sehr surreal, habe ich mir so gedacht, ich wusste gar nicht, wie ich unterschreiben soll. Ich wusste gar nicht,
Ja.
so wie ich sonst so unterschreibe oder mache ich jetzt irgendwie meine Nummer noch mit drauf oder so. Und ja, aber die wollten Unterschriften haben. Und ich weiß noch, in Malediven am Flughafen kam einer auf mich zu und hat so gesagt: Ey, 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 ihr seid doch von der Nationalmannschaft von Guam. Ja, lass mal ein Foto machen. Dann habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Dann hat er mich hochgeladen, dann hat mich auch verlinkt danach auf seinem Instagram-Profil. Bitru Peti oder so heißt er. Ist eine große Legende. Ich kann den dir mal später schicken, das ist ganz witzig.
Gerne.
Und der hat halt mit richtigen Fußballstars nur Bilder. Robben, Seedorf, Patrice Evra. Also die sind ja alle immer auf den Malediven. Ja, mit denen hat er so Bilder drin. Und halt dann eins mit mir einfach. Das ist schon verrückt. Also ja, das war sehr witzig auf jeden Fall, ja.
Vielleicht mal so eine typische Frage in der Talkshow. Markus Lanz macht das gerne. Ja, Aaron, was macht das mit dir? Wenn du diese Reaktion bekommst, persönlich.
Ja, surreal. Also ich denke mir dann immer, ja, die machen gerade einen Fehler. Also ich denke mir dann immer so, ja, ich bin nicht so berühmt. Ich glaube, die überschätzen das gerade. Die machen Fehler. Oder ich war in Dubai auch in der Mall, habe mich dann mit so jemandem unterhalten, der, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ach genau, ich wollte in Kos, in so einen Store, so von H&M, so ein Ableger COS, wollte ich was kaufen und er war zu. Und dann war gegenüber so ein Typ, der in der Mall halt so irgendwie so Duftkerzen verkauft hat oder so. Habe ich mich kurz mit dem unterhalten, weil er meinte, ja, der macht gleich auf. Habibi, der macht gleich auf, warte kurz hier und so, willst du Duftkerzen? Habe ich mich kurz mit dem unterhalten und dann meinte er so zu mir, du, ey, irgendwie, was machst du hier überhaupt? Und dann meinte ich so, ja, ich habe hier ein Fußballspiel. Und dann sagt er zu mir, ich wusste, du bist berühmt. Und dann ich so, ich glaub, du überschätzt es gerade ein bisschen. Ich bin nicht berühmt. Ich wusste, du bist berühmt. Und
Ja.
dann habe ich nur, hat er mich auf Facebook markiert und dann hat er dann sein Profilbild geändert, so als Bild mit mir. Und ich habe mir so gedacht, Leute, es
Ja.
ist wirklich, ich bin nicht so berühmt, ja. Ich habe da manchmal das Gefühl, die Leute halt, die sind so übereuphorisiert und checken nicht ganz, dass ich halt eigentlich gar nicht berühmt bin. Ja. Also ja, das macht's mit mir. Ich denke mir dann immer, ja, ist ein Fehler, aber ist okay. Danke, dass ihr so lieb seid.
Boah, ja, das die Geschichte schon richtig, finde ich schon ziemlich lustig und auch geil, wie Leute da einfach reagieren. Aber das war zumindest, hast du dann deinen Mann glücklich gemacht an dem Tag.
Ja,
Mal
genau.
aus der Perspektive sehen. Ja, welches Land, welche Reiseerfahrung war so am schönsten für dich? Wovon Menschen, Kultur, Städte, Bild,
Ja, ja,
Verbindung,
ja.
weiter?
Also mit Abstand, also die größte Überraschung war China, weil ich halt noch nie in China war und ich glaube, das nehmen auch nicht viele Leute mit, irgendwie China, weil das eins der teuersten Visas ist, die man auch holen kann. Ich glaube, ich musste vorlegen fürs Visum irgendwie 300 Euro oder so. Immer so ein Expressvisum. Und dann war ich in Guangzhou und ich habe natürlich China von nochmal einer anderen Seite gesehen. Ne? Also ich habe dann auch so mit FA-Leuten von China und ja, im Stadion und keine Ahnung. Ich konnte das Land nochmal aus einer anderen Perspektive sehen als viele Leute. Das war eine große Überraschung. Und dann halt Dubai. Ich meine, Dubai ist jeder irgendwie mal. Das war jetzt keine große Überraschung, aber Malediven zu sehen, habe ich nämlich auch von der anderen Seite gesehen, als die ganzen Urlauber. Ich war halt nicht auf dieser Trauminsel, du, auf Malediven dann. Es sind ja so ganz viele kleine Archipele. Ich war halt auf den echten Malediven, da wo die Arbeiter sind und so. Stadion ist auch nicht irgendwie auf so einer Trauminsel, sondern ist halt mitten im Arbeiter, auf der Arbeiterinsel Malé. Und da sieht halt alles aus wie in Indien, ne? Da sieht es nicht so aus wie auf den Trauminselbildern, die man da bei Instagram sieht. Und ja, das war eine große Überraschung. Da sind wir nämlich jeden Tag in dieses mitten auf der Arbeiterinsel in dieses Stadion gefahren, haben da trainiert, sind zurück und dann haben wir gegen die gespielt. Und es war schon, ja, was anderes. Das sieht nicht jeder. Das fand ich schon sehr besonders.
Aber würdest du dein Team auch als beste Mannschaft bezeichnen, gegen die du gespielt hast oder wo du dabei warst?
Ja, von den Ländern, gegen die wir gespielt haben, wo ich dabei war, würde ich sagen, würde ich bei Spielen, bei denen ich dabei war, würde ich sagen China. Ansonsten in der Gruppe war eigentlich Syrien am stärksten. Aber gegen uns waren die immer sehr schwach. Also waren wirklich nicht sehr gut gegen uns. Die haben irgendwie immer nur so total mit Sparflamme gegen uns gespielt. Trotzdem gewonnen. Aber trotzdem mit Sparflamme. Gegen China und so haben die richtig Gas gegeben. Al-Soma ist auch regelmäßig so ein Torschützenkönig in der Saudi-Liga, glaube ich, ist es sogar. Ja, der ist Weltklasse. Konnte man direkt dort sehen. Also ja, besser als China, fand ich auf jeden Fall Syrien.
Ich habe einmal, weil ich glaube ich auf TikTok gesehen, wo du bei einem Spiel gegen China eben warst und da wolltest
Ja.
du gern Trikot tauschen. Da habe ich gesehen, dass das abgelehnt wurde.
Ah,
Ja,
ja. Das wurde abgelehnt von Elkeson, ja. Ja.
da hast du mir richtig leid getan. Da habe ich wirklich gedacht, was für ein Typ.
Ja, also was ich ganz, ganz schwach von ihm finde, ist halt so diese Ausrede. Guck mal, China-Spieler, die dürfen 5 Trikots tauschen. Ansonsten geht es von deren Geld ab, glaube ich. Und er hatte dann gesagt, ja, ich habe schon alle meine Trikots vertauscht. Da habe ich mir gedacht, ey, guck mal, du bist hier in China, seitdem es ungefähr China Profifußball gibt, verdienst im Jahr 18 Millionen oder sowas netto gefühlt. Und da kannst du nicht mal ein Trikot abgeben. Ganz schwach fand ich das. Also wirklich. Das fand ich ganz, ganz schwach von denen. Ja. Hergeben, ey, Kisson.
Ja, das,
Ey.
also, ich weiß nicht, wie viel Geld der, also, also von diese echt, von diese echt den goldenen, die goldene Nase in China. Also, ich habe da
Ja,
auch
total.
Football Leagues gelesen vom Spiegel und was ich da für Zahlen gelesen habe für teilweise Halbprofis oder
Ja.
die teilweise nur halb gut waren hier in Europa und was sie an China verdient haben, sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen.
Ja. Fand ich auch ganz schwach. Aber ja, so ist es halt, ne?
Ja, das du den Trikots tauschen.
Ja, darf ich. Und ich muss aber halt mein Trikot, was ich vertausche, selber
Okay, ja.
zahlen. Aber ja, so ist es halt. Was soll ich dir sagen?
Also hast du auch Trikots von dir selbst zu Hause irgendwie hängen?
Ja, ich habe Trikots von mir zu Hause. Hier einige, die das her. Ich weiß nicht, wer das jetzt alles hören wird hier, aber ich habe einige Trikotsammler-Instagrammer, die mir regelmäßig schreiben und ein Trikot wollen, weil es die Guam-Trikots halt nicht zu kaufen gibt. Die gibt es immer nur von Spielern, ehemaligen. Und ja, aber die behalte ich jetzt erstmal. Mal schauen, wann ich meine nächste Länderspielreise mache. Dann nehme ich mir da nochmal ein paar mit und ja, verschenke die dann weiter, schätze ich.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Aber krass, dass da auch Interesse an dir gibt. Ja, gehen wir vielleicht mal auf diesen Punkt zurück. Wie groß war denn das Interesse? Wie gesagt, sobald du nominiert warst, wagen es einmal ab. Ja, wie groß war das Interesse so in Deutschland von Presse und Medien und auf einmal auf Instagram
Ja.
und weiter?
Ja, das war natürlich unglaublich groß. Also sofort gemeldet hatte sich 11 Freunde. Ein Kollege von mir, der kennt Leute bei 11 Freunde irgendwie und hatte mit denen zufälligerweise am Mittagstisch mal darüber gesprochen. Die haben Wind von der Story bekommen und haben dann direkt mich angerufen, Interview gemacht. Und es war auch so ein Artikel, der über 3 Seiten ging, aber nicht im 11-Freunde-Magazin, sondern halt online. Und ja, das habe ich auf dem Weg zum Flughafen nach China gemacht. Und als die Story online ging, dann ging es völlig rund. Dann hat sich sofort hier Lokalpresse gemeldet aus Wiesbaden, Lokalpresse aus Mainz. Dann kam der Kicker. Ich war sogar im Kicker drin, in der Zeitschrift. Das war völlig geisteskrank für mich. Dann hat sich Frankfurter Allgemeine gemeldet. Dann, also es waren so viele, ich kann schon gar nicht mehr zählen. Hessischer Rundfunk, also waren alle da. UFM habe ich ein Interview gegeben. Ja, Und dann halt, ja, so ganz viele kleinere Geschichten. Habe auch jetzt schon bei ein, zwei anderen Podcast-Folgen war ich dabei. Und natürlich super viele Nachrichten, ne? Viele konnten es einfach gar nicht glauben. Ich weiß noch, Frank, ein Kumpel von mir, der hat so gesagt, laber mal nicht. Also als ich auf dem Weg Flugzeug war, da habe ich das erste Mal dann gepostet, okay, WM-Qualifikation, ich fliege hin, ich bin dabei, ich habe es geschafft, Jungs. Da hat einer meiner besten Freunde geschrieben, ach Digga, laber mal jetzt kein Müll und so, komm, wir gehen jetzt gleich saufen. Und ich so, nee, ich flieg dahin. So, komm, jetzt hör auf, laber doch nicht. Habe ich ihm nur so ein Ding vom Flugtickets geschickt und dann hat er so gesagt, ich glaub's nicht, ist unglaublich. Ja. So war es, ja. Aber ich habe auch bis zum letzten Moment meinen Mund gehalten. Also ich hatte so Angst, dass es irgendwie noch schief gehen könnte. Und wenn ich dann dumm dastehen würde,
Ja.
dass ich wirklich bis zur allerletzten Sekunde meinen Mund gehalten habe. Ja.
Ja, würdest du ja sagen, bei deinen Freunden, bekannten Kollegen hat eher so der Neid oder mehr die Freude dominiert? Oder was heißt Neid? Mehr so die, ja, schaffst es doch eh nicht, wirst eh nicht spielen. Oder war eher so, boah, geil, dass du es geschafft hast, ich freue mich für dich.
Ja, am Ende des Tages sucht man sich immer leider die negativen Kommentare raus. Aber ich würde sagen, es war zu 90% eher positiv. Weil in diesem Moment kann man ja auch nicht mehr viel Negatives schreiben, ne? Wenn du dann dabei bist, kann ja im Grunde niemand mehr sagen, du Depp, du
Ja,
schaffst es nicht,
ja,
weil du
ja.
hast geschafft, ja. Du hast im Grunde hast gewonnen dann, ne? Aber mich hat die Reaktion von manchen hat mich dann schon enttäuscht. Also ich wusste ganz genau, dass einige davor halt sehr daran gezweifelt haben. Vielleicht auch zu Recht. Das ist ja auch verrückt. Die Idee ist verrückt, ja. Haben einige dran gezweifelt, auch so Sachen gesagt wie, ah ja, du, komm, hör mal auf, das einzuschicken, es bringt doch nichts halt, ja, so nach einem halben Jahr dann oder so, ja. Die wussten ja aber nicht, wie eng ich in Kontakt da bin mit den Leuten und wie da meine Chancen wirklich stehen und so. Aber ich habe schon so Sprüche gehört wie, ach, mach dich nicht lächerlich, hör doch auf, bringt doch nichts, als wieder so viel Videos aufnehmen. Oh Gott, oder dann halt, oh, der Nationalspieler ist wieder hier, na, und nochmal ein Video hinschicken. Aber dann halt auch in so einem Ton, wo du weißt, das ist Sarkasmus, Ironie, ne?
Ja.
Ja, und solche Leute haben danach halt nichts gesagt. Dann halt so ein, wie man im Fußball sagt, Sportsfreund zu sein und dann halt zu sagen, gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, aber gut gemacht. So zu sein, kam da halt einfach nichts. Ich habe gesehen, die waren alle in den Stories drin, haben jeden Tag alles geguckt, haben auch mit anderen drüber gesprochen, aber haben nicht irgendwie gesagt, Glückwunsch. Und dann habe ich mir halt so gedacht, und das Blöde ist halt, dass ich da überhaupt dran denke, ja. Aber dadurch, dass davor immer nur so negativ, negativ, negativ kam, habe ich mir gedacht, das muss jetzt alles ins Positive umschlagen. Die müssen sich jetzt melden. So nach dem Motto, aber kam dann nicht. Aber ja, so richtig dumme Kommentare kamen dann doch nochmal danach, so nach dem Motto, ah ja, bist ja mitgeflogen, aber gespielt hast ja nicht, ne? Also, ja, ist okay, aber ist auch eigentlich scheiße, dass du dabei warst, so nach dem Motto, ne? Ja, also so versucht trotzdem madig zu machen, die ganze Erfahrung. Und das schwingt da mit, das hört man dann so nach und dann denkt man sich so irgendwie, ja, man kann es nie irgendjemandem recht machen. Im Herzen muss es nur für dich passen, ne, am Ende des Tages.
Ja, genau, das wäre auch so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen, was so deine Mannschaftskollegen, dein Trainer dazu gesagt hast, wenn die irgendwie sehen, dass du da noch extra Schichten einlegst oder besonders ambitioniert bist und die Videos machst oder wenn du auch mal weg bist, wegfliegst, ja, was sagen die dazu?
Ja. Ah ja, also am Anfang, ich glaube, die fanden es halt. Viele haben gedacht, es ist too much. Manchmal siehst du einfach nur an den Blicken, ne? Also die haben alle nicht dran geglaubt, aber halt nicht. Weil ich glaube, bis zum Schluss, als ich dann wirklich dabei war, hat da niemand dran geglaubt, außer ich. Weil es einfach auch zu surreal und zu weit weg ist für die Leute, ja. Die haben nicht gesehen, was ich gesehen habe auf Guam. Die haben nicht gewusst, wie schlecht das ist, wie gut meine Chancen stehen. Das konnte nur ich wissen. Weil die ja nicht da waren. Und deswegen hat wahrscheinlich, bis ich in diesem Flieger gesessen habe und aus China eine Story gemacht habe, hat es keiner geglaubt. Niemand. Außer ich. Und selbst danach gab es noch Leute, die gesagt haben, ach, das hat dir doch gefaked, der war nie da. So nach dem Motto.
Ja.
Ja. Also deswegen, am Anfang Skepsis, als ich dann dabei war, war ja, also mehr Freude, die Leute konnten es nicht glauben. Aus meiner Mannschaft, vor allem beim SV Wiesbaden, wo ich dann war, da konnte es niemand glauben. Die waren so froh für mich, haben sich alle gefreut, haben wir alle geschrieben. Und ja, das war echt eine, das war von der Mannschaft selber ein guter Rückhalt.
Ja, hast du gerade schon über Rückhalt gesprochen? Gehen wir auf die Schattenseite. Da gab es so bei dir so auch so Knicks dann teilweise in der Zeit, wo du einfach mal ja, einfach ein, zwei Jahre gar nicht kontaktiert wurdest, nicht nominiert wurdest, trotz der ganzen Bemühungen. Ja, und was macht, wie geht man mit solchen mentalen Rückschlägen um?
Ja. Also ja, die Phase, in der ich am längsten nicht nominiert worden bin, war ja dann zwischen sozusagen Trainingslager 2018 und dann halt 2019 im Oktober. Also ich habe genau ein Jahr gewartet, ein Jahr lang ständig Sachen hingeschickt, wurde zweimal nicht nominiert in der Zeit. Ja, in der Zeit gab es zwei Gelegenheiten, in denen ich hätte nominiert werden können. Und wo ich mir Chancen ausgemalt habe auch. Und da wurde ich dann nicht nominiert. Und dann wirst du dann nervös. Du trainierst die ganze Zeit, schickst die ganze Zeit Sachen ein. Deine ganzen Mitspieler sagen dir, ey, eigentlich, wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich. So war es damals. Und dann wirst du nicht nominiert. Und dann denkst du dir so, fuck. Ey, das, fuck. Ich mache diese ganze Arbeit. Ich mache das neben Studium, neben Freundin, neben dem ganzen anderen Zeug, womit ich Geld verdiene. Und da springt nichts raus. Da geht dir der Arsch auf Grundeis. Aber ich wusste, wenn ich das dann aufgebe, die Chance verstreicht, dass ich es irgendwann bereuen werden würde. Deswegen habe ich dann weitergemacht einfach, ja. Aber eigentlich habe ich mich da echt sehr zerrissen. Zum Glück wurde es am Ende ausgezahlt. Ich weiß nicht, wir kennen nur diese Art von Story. Wir wissen jetzt nur, wie es jetzt gelaufen ist. Weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Da hätte ich mich so in Grund und Boden geärgert, wahrscheinlich, ja.
Ja, krass.
Ja. Also, ja, die Antwort war keine richtige Antwort, aber im Grunde, du musst durchhalten, ne? Also, wenn du das vor Augen hast, irgendwie dran glauben und einfach weitermachen. Klingt so klischee-mäßig, aber ja, abwiegen, wie sehr du es wirklich willst. Für mich war das so, ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen. Und deswegen, ich habe dafür alles auch geopfert dann in der Zeit, ja. Also irgendwie alles gemacht, damit ich trainieren kann. Und dann hat es geklappt zum Glück.
Das ist bisher so ein bisschen angedeutet, jetzt nochmal das Ganze ein bisschen nochmal darauf einzugehen, was so bei deiner Familie für Reaktionen waren, weil natürlich auch einige aus Guam kamen, was haben die gesagt? Du hast gesagt, es gab sowohl positive als auch negative
Ja.
Sachen. Wir haben dich und haben dich unterstützt und haben gesagt, komm, konzentriere dich lieber auf die Arbeit, auf deinen Beruf.
Ja, ach nee, bei der Family aus Guam, da haben sich alle super mega gefreut. Und also hier aus Deutschland genauso. Also meine Mutter war völlig aus dem Häuschen. Family-mäßig war das alles gut, ja. Es gab da vielleicht ein, zwei entfernte Verwandte, die da mal gesagt haben, oh ja, was ist jetzt dabei, ja? Aber was hat sie dir jetzt so gebracht? Also hast du hier gar nicht gespielt? Aber das sind eher so Leute, die vielleicht keine Ahnung vom Fußball haben. Also den habe ich dann nicht mal so übel genommen. Die haben einfach keinen Plan vom Fußball und dann nicht gecheckt, was es eigentlich für eine große Gelegenheit war. Ja.
Wenn wir jetzt ja langsam auch leider Richtung Ende vom Podcast kommen, müssen natürlich noch so ein paar Pflichtfragen dennoch gestellt werden. Zum
Ja,
Beispiel,
klar.
welchen Job, also sagen wir mal, welchen Job könntest du übernehmen bei
Ja,
Guam?
ja,
Vielleicht der perfekte Trainer,
ja.
Physio, Verbandschef. Könntest du von deinen Fähigkeiten
Ja.
beziehungsweise übernehmen und welchen Job würdest du gerne übernehmen, wenn du es dir aussuchen könntest?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich würde auf jeden Fall jeden Job übernehmen können wahrscheinlich, außer Physio, weil da bei Physio, da brauchst du echt schon Know-how, wie die Muskeln aussehen und eine gute Ausbildung. Fußballtrainer habe ich ja auf jeden Fall Kenntnisse, auch ich habe ja Sport studiert, durch Sportstudium und so, also da würde ich bestimmt was Gutes hinbekommen. Wobei die eher so Psychologen und einfach jemanden brauchen, der denen gut Basics beibringen kann und die Truppe zusammenschweißen kann, das könnte ich. Und Verbandschef auf jeden Fall. Ich würde diesen ganzen Verband umkrempeln. Ich würde das am liebsten machen. Verbandschef dort werden und dann würde ich dieses ganze Ding umkrempeln, weil es eine Katastrophe.
Ja, das könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen bei dir, dass du da einmal aufpasst und wirklich mir doch mit deinen Kenntnissen eben aus Deutschland und Europa da ein
Ja,
bisschen was revolutionieren würdest. Ja, vielleicht wird das ja noch was. Ich muss
weiß.
mal hoffen, will ich vielleicht noch mal zum Spiel kommen, wenn ihr dann bei der WM seid.
Wenn es mal was wird, ja, aber
Ja.
ja, ich wäre auf jeden Fall dabei. Geil.
Ja, sehr gut. Ja, gut, dann noch meine finale Frage. Ja, die auch ein bisschen offen ist. Was bedeutet dir der Fußball, wenn du das in ein paar Sachen zusammenfassen würdest? Wie wichtig ist für dich der Fußball?
Ja. Auch eine sehr schöne Frage. Ja, also Fußball hat mir unglaublich viel gegeben, ne? Habe sehr viel dadurch gelernt. Habe auch gelernt, dass man bei Dingen halt dranbleiben muss, was halt, dass sich halt Arbeit auszahlt, hat sich irgendwie dann auch bewahrheitet. Es ist in so vielen Bereichen der Fall, dass du halt einfach super viel Gas geben musst und über einen längeren Zeitpunkt kontinuierlich arbeiten musst, um irgendwie Erfolge zu erzielen. Das hat mir der Fußball voll beigebracht, also auch so durch die Unizeit. Immer diese Lernscheiße, die ich da machen musste, dass ich viel lernen musste und sowas. Hätte ich das nicht aus dem Sport schon gewusst, wie das funktioniert und dass man dranbleiben muss und so, wer weiß, ob ich da so gut durchgekommen wäre. Und dann halt unglaublich gut, um mit Menschen zu connecten. Fußball ist wie eine eigene Sprache. Also du kannst in einem anderen Land sein, ihr sprecht nicht ein Wort miteinander, ihr könnt euch auch nicht verständigen, aber ihr könnt euch über Hand, Fuß und Fußball irgendwie verständigen und du verstehst dein Gegenüber auch ein bisschen. Du verstehst, wie der ungefähr, was für eine Persönlichkeit der hat. Ich kann dir garantieren, dass wenn du irgendjemanden in Brasilien siehst, der Vapor anhat und die Stutzen über den Knien, dass du ungefähr schon weißt, wie der spielen wird und was der für eine Persönlichkeit vielleicht hat. Zumindest auf dem Sportplatz.
Ja.
Und das ist immer wieder das, was ich bewundere am Fußball. Das ist so eine Universalsprache irgendwie, eine ganz eigene Sprache. Du kannst schon sehen an seinem Outfit und an der Art und Weise, wie er spielt, vielleicht, was für eine Persönlichkeit ist. Zumindest sportmäßig. Und als letztes ist halt so, ja, es ist halt so dieser Spaß. Dadurch connectest du auch so gut, ja. Es ist immer eine Sache, man hat eine gemeinsame Basis. Wenn du älter wirst, jeder geht irgendwie in seine eigene Richtung, hat seine eigenen Hobbys, irgendwie politische Sachen und so. Wenn du Fußball spielst, ist es alles beiseite. Das hat alles keinen Wert. Du lebst im Grunde nur für diesen Moment mit Fußball und bist auf einer Wellenlänge. Egal, ob du schwarz, weiß, gelb, orange, ob du was für eine religiöse Einstellung du hast oder sonst was. Barrieren, die es normalerweise gibt im Leben, die gibt es im Fußball dann nicht. Eben weil ihr dieselbe Sprache spricht. Ja, und das ist halt, keine Ahnung. Das ist das Schöne, das ist das, was ich am meisten bewundere. Ja, das bedeutet das für mich.
Das hast du wunderschön gesagt. Das freut mich, dass wir ein gutes Schlusswort gefunden haben. Ja,
Ja.
ich kann nur sagen, dass ich mich sehr bedanke für die Zeit, die du gefunden hast für diesen Podcast. Und ich habe
Sehr
unglaublich viel
gerne.
gelernt, konnte auch ein bisschen hinter diese TikTok-Kulisse blicken. Wie gesagt, folgt
Gerne.
Aaron alle auf TikTok, schaut euch die
Cool,
ganzen
cool, cool.
Parts an. Das dauert ja auch eine Stunde. Ich habe, glaube ich, jetzt schon dreimal hintereinander nochmal alles angeguckt im Verlauf von einem halben Jahr.
Geil,
Muss
geil.
mir auch schon mal so eine halbe Stunde dafür nehmen, manchmal Sachen auch zweimal gucken und so weiter und so fort. Also nehmt euch die Zeit, das ist wirklich spannend. Da gibt es nochmal die ganzen Bilder zu den Geschichten, die wir gerade gehört haben. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Dir auch. Danke fürs Interview, Leonard.
Ja, sehr gerne.
Okay, und dann bis bald. Schau es mir bald
Bis
an,
bald,
was noch
genau.
kommt. Genau. Bis dann, bis dann, bis dann. Ciao, ciao,
Bis
ciao.
dann, ciao.